Vielleicht habt ihr noch diese Worte von Karfreitag im Ohr: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Das hatte er schon im Alten Testament schon vor aller Zeit zugesagt und diesen Bund geschlossen. Und wir lesen im Alten Testament viele Bundesschlüsse. Aber diesen neuen zu sagen, jetzt der neue Bund in meinem Blut. Wir feiern heute Abendmahl. Es geht weiter. Und selbst in dieser tiefsten Tiefe an Karfreitag, wo diese Frage steht, warum hast du mich verlassen? Auch da gilt, Gott ist treu. Wir haben gerade viel gesungen, der König lebt, und haben von dieser Auferstehung gesungen. Und manchmal ist es zaghaft und vielleicht auch wie bei diesem Kanon, dass man erstmal wieder neu anfangen muss, weil das Halleluja noch nicht so klingt oder man sich nicht einig ist. Geht es euch auch so, dass Ostern wie Weihnachten immer wieder mit Erinnerungen verknüpft ist? Mir geht es so. Ich bin in der Landeskirche groß geworden und ich denke jeden Ostern daran, wie ich morgens um 5 in dieser dunklen Kirche saß und das Licht reingetragen wurde und wie wir dann um 7 alle zusammen gefrühstückt haben und ein großes Osterfrühstück war, wo so ein Lamm gebacken als Kuchen da war und endlich nach 7 Wochen ohne Süßigkeiten und anderem dann genügend gegessen hat. Eine Bekannte schrieb letztens, ich bin so alt, dass man damals an Ostern noch Eier suchte und kein zweites Weihnachten feierte. Und bezog sich damit auf den Konsum, der vielleicht an manchen anderen Stellen ist. Aber was ist denn so alles im Osternest? Was wird gesucht und was wird gefunden? Anders als Weihnachten verreist man vielleicht eher zu Ostern und hat Osterlager, Freizeiten, die stattfinden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die Kinder haben heute schon was gesucht. Vielleicht bist du oder seid ihr ja auch auf der Suche. Vielleicht heute Morgen nicht nach dem Osterei, sondern vielleicht nach dem, was eurem Leben Sinn und Hoffnung gibt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Frage an die Jüngerinnen am Ostermorgen. Gestern war ich auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und dort in der Weite und Stille, so bei richtigem Samstagswetter, bei Regen und Matsche, sich dort an die Christusstatue zu erinnern, die dort steht, gleich am Eingang. Vielleicht hatten einige von euch sie vorm Auge. Die Gemeinde Rübenkamp feiert dort am Ostermorgen immer Andacht und das schon seit Jahren. Weil nirgends anders ist es ja auch besser, als den Auferstandenen zu gedenken, noch als auf einem Friedhof. Gestern erinnerte die Christusstatue an dieses Auferstehungshoffnung. Und bei jeder Beerdigung hören wir diese Worte: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und da können wir jubeln von diesem Auferstehungshoffnung und uns bekennen dort zu dem, was geschehen ist, dass Jesus den Tod besiegt hat, uns das Leben, ewige Leben geschenkt ist. Aber jetzt wird es irgendwie kompliziert. Glaube und Liebe, das geht ja irgendwie noch. Aber Auferstehungshoffnung? Was machen wir damit? Es ist schwierig, es ist so eine hohe Komplexität, so eine Vielschichtigkeit. Liebe, das kann irgendwie jeder erklären. Irgendwie erfahrbar und konkret, manchmal mit Gefühlen verbunden, manchmal auch eine Entscheidung. Glaube, ja, glaubt man oder glaubt man nicht, aber Vertrauen lässt sich ja wagen, Erfahrung kann man machen. Aber Hoffnung, Auferstehungshoffnung, positive Erwartung an etwas, das vielleicht nur enttäuscht oder gar nicht erfüllt werden kann, denn wer weiß denn schon, was denn wirklich kommt? Was suche ich? Glaube, Liebe, Hoffnung, dieser Dreiklang findet sich immer wieder. Und auch in unserem heutigen Bibeltext, den ich lesen werde nach Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Der ist ausgedruckt auch auf diesen Sonntagsblättern. Wer mitlesen möchte, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben rief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Hoffnung, so heißt es, ist eine zuversichtlich innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, ohne genau zu wissen, wie es sein wird. Da ist die Frage nach der Perspektive, welches Ziel vor Augen ist. Hoffnung ist auch eine Gewissheit, dass etwas Sinn macht. Es gibt Motivation, durchzuhalten. Ihr kennt vielleicht diese Berichte von Überlebenden, die in irgendwelchen Trümmergebieten leben und durchgehalten haben, weil sie gesagt haben, der und der wird nach mir suchen und mich finden. Das gab Motivation, durchzuhalten und dran zu bleiben. Ob nun bei Grubenunglücken oder Erdbeben. Und nach Tagen, wenn die Menschen gefunden wurden, war die Freude groß. Die Hoffnung gab ihnen Kraft, nicht aufzuhören. Paulus, wie der Schreiber des Epheserbriefs genannt wird, beginnt den Brief mit einem ausführlichen Segensspruch und spricht vom Reichtum, der den Glaubenden geschenkt ist. In Christus, durch Christus, mit Christus. Er spricht von der Macht und Herrlichkeit Christi und unserer Zugehörigkeit zu ihm. Ebenso wie das Geschenk des Heiligen Geistes. Und jetzt in unserem Text dankt er für die Christen und betet für sie. Um diesen Dank und die Fürbitte geht es in unserem Text. Die Haltung der Leute, die an Christus glauben, wird als erstes herausgestellt. Und dabei geht es nicht um eine spezielle Gruppe und auch nicht nur um diese Gemeinde in Ephesus, weil dieser Epheserbrief ist eher ein Rundschreiben an mehrere Gemeinden gerichtet. Es geht nicht darum, ich danke euch als tolles Mitarbeiterteam oder sonst was. Paulus beschreibt die Hoffnung der ersten Christen allgemein. Und da gibt es zwei Kennzeichen dieser Christen. Sie glauben an den Herrn Jesus Christus und sie haben Liebe untereinander und gegenseitig. Das ist das Markenzeichen, könnte man sagen. Glaube, Vertrauen auf Jesus und herzliche Liebe. Daran erkennt man euch. Und dann folgt nicht ein Danke. Oh, danke, dass du deinen Mitbruder oder deine Mitschwester so herzlich lieb hast und dich immer um ihn kümmerst oder sonst was. Nee, das macht Paulus hier nicht. Auch wenn der Dank ja wichtig ist. An dieses Hamburger, nee, dafür nicht, kann ich mich auch nach Jahren immer noch nicht gewöhnen. Weil ich finde Dank auch ein Ausdruck der Freude. Und wenn ich mich für etwas bedanke, möchte ich das tun. Und wenn mein Gegenüber mir immer sagt, nee, dafür nicht, schade eigentlich. Paulus dankt auch nicht den anderen, sondern Paulus dankt Gott. Er dankt Gott und der teilt das seinen Lesern mit. Ich danke Gott für euch, für den Glauben, den ich bei euch sehe, für die Liebe, die ihr untereinander habt. Paulus freut sich über den Glauben und den Liebe, die er dort bei den Christen wahrnimmt. Und die bringt er im Dankgebet zum Ausdruck. In dieser Predigt heute gibt es zweimal einen Moment, wo ihr gefragt sein werdet. Und der eine ist jetzt. Überleg doch mal kurz im Stillen, für wen ihr heute Morgen danken könnt. Danken könnt, weil ihr die Haltung von Glaube und Liebe bei jemandem entdeckt habt. Wir haben einen Moment Stille. Gottes sieht auch die Gelegenheit, oder jemanden heute noch anzurufen und ihm zu sagen, hey, ich habe für dich gedankt, weil ich das so toll finde, wie du Glauben lebst oder welche Liebe du immer wieder zeigst. Bei Paulus gehören Dank und Fürbitte zusammen. Er freut sich an der Haltung der Epheser, der Leser. Der wünscht den Empfängern aber auch Wachstum, Vertiefung. Ist ja toll, was sie alles tut, und ich freue mich daran. Aber wisst ihr was? Wir können noch einen nachlegen. Es kann noch was drauf haben, es kann noch wachsen, es kann mehr werden. Und darum betet er, dass Gott sie beschenken soll und den Blick auch schärfen soll, nämlich das Herz öffnen mit dem Ziel, Gott noch mehr kennenzulernen. Und drei Dinge sollen bewusst werden, so heißt es in diesem Text. Das eine ist nämlich, sie sollen sich darüber im Klaren werden, welche Hoffnung die Christen haben. Zweitens, welches Erbe sie bekommen, und drittens, welche Kraft am Werk ist. Hoffnung, Erbe und Kraft sind diese drei Dinge, die weitergehen. Klar ist von Anfang an, wer der Geber aller guten Gaben ist, nämlich Gott, der Vater Jesu Christi, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Sprich, Gott regiert und er allein ist anzubeten. Glaube und Liebe hatte Paulus schon genannt, und nun schließt sich die Hoffnung an. Und da ist sie wieder, diese Hoffnung, die uns vielleicht manches Mal fehlt oder so kompliziert ist. Womit soll ich sie denn verbinden? Was suche ich eigentlich? Paulus hatte eingangs den Segen ausgeführt und den Heiligen Geist erwähnt, die Bestätigung, dass wir zu Gott gehören. So heißt es im Vers 13 vor unserem heutigen Predigttext: Wir sind sein Eigentum. Und da macht Paulus den entscheidenden Hinweis auf das Sein. Es geht nicht nach die Frage, was suchst du eigentlich, sondern wer bist du? Und als getauftes Kind, als die, die Jesus angenommen hat, bist du ein Kind Gottes. Und das stellt er voran. In Johannes 1 lesen wir in der Bibel, wer Jesus aufnimmt, dem gibt er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Im Römerbrief lesen wir, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Im Alten Testament ist es immer, wo der Geist Gottes kommt, und hier im Epheser vorweg heißt es, der Heilige Geist ist euch geschenkt. Ihr seid Gottes Kinder. Das Osterfest ist an vielen Orten mit der Taufe verbunden. Und vielleicht auch jetzt der Moment, sich dran zu erinnern, mit Christus bin ich in der Taufe gestorben, begraben, ja, und auferstanden. Und das habe ich bekannt in meiner Taufe und als Zeugnis gegeben. Und so wie es in der Bibel in 2. Korinther heißt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Die neue Kreatur steht für das neue Sein. In Christus ist dir neues Leben geschenkt. Als Christen dürfen wir bekennen, ich gehöre zu Christus. Ich bin frei von, und jetzt müssen euch nicht nur die Marken im Supermarkt einfallen, ich bin frei von Schuld, frei von Sünde, frei von Tod, frei von Lasten. Wir kennen unser eigenes Leben. Manchmal läuft nicht alles rund und manches ist auch eher eckig oder auch oval wie ein Ei oder was auch immer. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier stehen bleiben müssen, sondern Paulus betet auch für die Gemeinde, es soll wachsen, es soll werden. Es ist ein Reifen, ein Prozess. Aber als Gotteskinder könnt ihr in dieser Perspektive leben, in dieser Perspektive des Lebens, der Freiheit, der Freude. Und wer Gottes Ruf gehört hat, der ist berufen, der ist ein Kind Gottes. Wer die Einladung angenommen hat, der kann leben mit dieser Perspektive Ewigkeit. Wer letzten Sonntag da war, erinnert sich vielleicht an den Entlassungsgottesdienst aus dem Gemeindebibelunterricht, wo diese Einladung ausgesprochen wurde. Und da gab es Gründe, die dagegen sprachen, weil man muss gerade ein Auto kaufen, Parship oder sonst was noch tun und kann einfach nicht die Einladung Jesu annehmen. Dann wiederhole ich sie heute nochmal. Die Einladung gilt dir, Gottes Kind zu werden, Gottes Kind zu sein, das zu bekennen, auch in der Taufe im Abendmahl mitzufeiern und mit dieser Perspektive Ewigkeit zu leben. Und diese Hoffnung, die geschenkt ist den Kindern Gottes, die bezieht sich auf das Erbe, das ewige Leben. Allen, die zum Volk Gottes gehören, so steht es in unserem Text, wer ein Kind Gottes ist, der wird das Erbe empfangen. Der ist Erbe. Paulus hatte herausgestellt, dass wir erlöst sind, frei sind, keine Knechte, keine Diener, sondern Kinder und Freie. Und hier ergänzt er das aber um die Gewissheit des Heils. Auch so ein Wort, was wir vielleicht gar nicht mehr so oft nutzen. Was ist uns denn versprochen, ganz zu werden, heil zu werden, das ewige Leben zu haben, Heilsgewissheit zu haben? Ja, als Kind Gottes darfst du sicher sein. Das ewige Leben ist geschenkt. Wir feiern heute an Ostern nicht nur ein historisches Ereignis, dass Christus von den Toten auferstanden ist und damals schön. Nee, wir leben mit Perspektive Ewigkeit und das hat Auswirkungen auf unser Leben hier und jetzt. Und das betont Paulus hier. Das Erbe steht dir als Kind Gottes zu. Es ist dir versprochen und es kann dir keiner mehr nehmen. Nichts, nichts kann dich von der Liebe Gottes mehr trennen. Der Tod herrscht nicht mehr. Ja, auch wenn wir sterben müssen. Wir werden mit Christus auferstehen und leben. Denn der Tod ist besiegt. Christus ist auferstanden. Und unsere ghanesischen Geschwister würden jetzt sagen, die würden jetzt sagen, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wahrscheinlich würden sie sagen, Halleluja, Amen. Da würde etwas von dieser Freude noch deutlicher werden und rüberkommen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist nicht nur ein Bekenntnis, was am Ostergottesdienst nicht fehlen darf, sondern das ist Ausdruck dieser Freude. Drei Dinge sollen wir als Kinder Gottes, als Christen wahrnehmen. Erstens, die Hoffnung ist dir geschenkt, weil wir Kinder Gottes sind und frei von Schuld. Zweitens, als Kinder erben wir das Leben. Wir sind Erben und haben das ewige Leben in Aussicht. Und drittens, die Kraft zum Leben kommt von Gott. Er macht lebendig. Und der Ort dieser Erkenntnis ist nicht hier unser Wissen, unser Kopf, sondern die Frage nach deinem Herzen. Und darum betet Paulus um erleuchtete Augen des Herzens. Und das Herz ist schon zu aller Zeit her der Sitz der inneren Wahrnehmung. Der zweite Moment der Stille. Überleg doch mal, wem du diese Wahrnehmung wünschst. Vielleicht bist du es selbst, der sagt, die kann ja reden. Ich erkenne es nicht. Dann bete darum. Vielleicht ist es jemand anders, der diese Hoffnung mit Perspektive Ewigkeit braucht. Dann lasst uns kurz in der Stille dafür beten. Paulus ist davon überzeugt, dass Glaube, Liebe, Hoffnung nicht ins Leere laufen. Und seine Begründung ist die Kraft Gottes, die Stärke, die Christus vom Tod auferweckt hat und ihm die Herrschaft überträgt. Dieses Bekenntnis dazu. Und er zitiert in diesen letzten Versen indirekt zwei Psalmworte. Den einen aus Psalme, Intronisierungspsalme. Er sitzt auf dem Thron, der Mensch, der Gottessohn. Ja, es gibt Mächte und Gewalten, einflussreiche Autoritäten, die will Paulus auch gar nicht kleinreden. Aber über allem sitzt Christus. Wir sehen das hier dargestellt auch an unserer Königskrone und diesem Bild hier vorne in der Christuskirche mit diesem geöffneten Arm. Der König Christus sitzt über allem. Christus, er ist das Ziel und der Halt. Er herrscht heute und in Ewigkeit. Christus ist das Haupt der Gemeinde. So endet unser Text. Christus ist in ihr präsent, hier mitten unter uns. Mit all seiner Liebe, mit all seiner Barmherzigkeit, mit seiner Treue, seiner Vollmacht und der Kraft ist er mitten unter uns. Ja, und er will uns erfüllen. Vielleicht sehen wir unseren Mangel, vielleicht fühlen wir das gar nicht, die Herzlichkeit hier an manchen Stellen, und können da noch zulegen oder sehen einfach, boah, da hat man sich herzlich lieb, hier kann ich zu Hause sein. Wir sind ja noch auf dem Weg. Wir sind noch Osterleute, die Ostern feiern, aber Osterleute gehen weiter. Morgen werden wir daran denken, wie die Emmaus-Jünger weiterzogen und dann mit dem Brotbrechen erkannten, Jesus ist mitten unter uns, so wie wir uns dran erinnern. Osterleute, die sich dran erinnern an das, was damals in Jerusalem auf Golgatha geschah. Das leere Kreuz, das Leintuch. Die Abendmahlsfeier, weil wir als getaufte Christen Kinder Gottes sind und uns an den neuen Bund erinnern, das Leben, das uns geschenkt ist. Osterleute glauben an Jesus. Osterleute lieben einander. Und Osterleute, die hoffen auf die Auferstehung. Die hoffen auf die Auferstehung zum ewigen Leben, weil Gott den Tod besiegt hat in Christus. Osterleute, Menschen wie du und ich, wir dürfen glauben, lieben, hoffen. Ja, und wir dürfen darin wachsen. Und wie Paulus es vormacht, auch füreinander danken und füreinander beten. Und uns immer wieder zu Christus bekennen, in Wort und Tat. Und gleich, wenn wir das Abendmahl feiern. Und jetzt, wenn wir miteinander singen, in Christus ist mein ganzer Halt. Danach lasst uns miteinander beten.